Potpourri. Willkommen, welcome, bienvenue. Gedanken, Thoughts, Ideen, Leben, Life, Spaßiges, Plaisir, Interviews, Wissenschaft, Musik, Reisen, Traveling, Voyage, Sprache, Languages, Langue.
Hello and welcome to Potpourri. This is Florian speaking, episode 26. It has been quite a while, I'm sorry for that. Today's episode is going to be in English, and I will be talking about the... No, bullshit, it's in German, I'm sorry. I'm getting a head shaking of my interview partner, Steffi. It's going to be in German, and we are going to talk about the St. James Path, or St. James Trail, a pilgrimage path in north of Spain. Bonjour et bienvenue à Potpourri, c'est Florian aujourd'hui, épisode 26. Je vais parler en anglais, non, en allemand, je fais la même faute. Donc, en allemand, et je vais parler au sujet du chemin de Saint-Jacques. C'est un... j'arrive pas à l'exprimer en français, c'est un truc important au nord de l'Espagne. Eh bien, apprenez l'allemand et vous saurez... Ja, dann sage ich noch Hallo und willkommen zu Potpourri, jetzt auf Deutsch, Folge 26, schon ein Weilchen her. Ich entschuldige mich, ich kann vielleicht noch mal in einer anderen Folge erzählen, was mir in der Zwischenzeit alles passiert ist und was ich gemacht habe. Ich bin wieder ganz kurz um, ich bin wieder zurück in Deutschland und ich hatte meine Verteidigung von meiner Diplomarbeit, alles ging gut. Ich weiß zwar immer noch nicht meine Note, aber ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht gegangen. War inzwischen in Italien noch auf einer Konferenz und jetzt bin ich wieder in Magdeburg und ab nächster Woche in Berlin und alles wird gut. Ja, worum geht's heute? Heute habe ich die Steffi im Studio.
Hallo.
Und ich dachte, worüber kann ich mich denn mit der Steffi unterhalten? Was würde denn auch andere Leute interessieren? Und da dachte ich, der Jakobsweg, den Steffi nämlich vor kurzem langgelaufen ist.
Dazu muss ich aber sagen, dass ich nicht den ganzen Jakobsweg gegangen bin, also für jetzt die Cracks, die vielleicht zuhören. Ich bin leider nur knappe 500 gelaufen, obwohl das für Außenstehende, die den Weg nicht kennen, wohl immer noch ziemlich viel ist.
Ja, 500 Kilometer in 3 Wochen zu Fuß, wie viel Blasen?
Maximal an einem Fuß oder aufsummiert alle zusammen? Also ich glaube, maximal hatte ich mal 6 an einem Fuß und alle zusammen so bestimmt 20, 25, die mal wieder kamen und wieder gingen.
Ein Kommen und ein Gehen an den Füßen sozusagen.
Ja, bei den Blasen auf jeden Fall. Damit muss man sich abfinden.
Ja, na, sagen wir mal so, ich habe vorher auch noch nichts vom Jakobsweg gehört, bis du mir davon erzählt hattest, dass du dir das vorgenommen hast. Erzähl doch erstmal ein ganz kleines bisschen kurz, was das ist und was sich da so für Sagen drum weben.
Also ich glaube, ich will jetzt keinen großen geschichtlichen Abriss machen, weil jemand, der sich da wirklich interessiert, der ist wahrscheinlich viel besser beraten, dabei Wikipedia nachzulesen oder sich anders zu belesen. Aber ganz kurz für Leute, die gar nichts damit anzufangen wissen, der Jakobsweg ist ein alter Pilgerweg, den gibt es schon seit dem Mittelalter, seit dem 8. Jahrhundert, glaube ich. Und er geht durch Nordspanien, also das ist der Hauptweg. Es gibt aber in ganz Europa
so Zubringer.
Ganz, ganz viele Zubringer, auch durch Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, wo auch immer.
Geht durch Magdeburg, geht ja auch einer.
Durch Magdeburg,
an der Elbe,
genau.
An der Elbe lang, ne?
Ja, ich habe auch in Magdeburg schon ein Schild gesehen. Und wie
da
gesagt,
wurde dir ganz warm ums Herz.
Ja, fast. Ich habe wieder an meine Blasen gedacht und da wurde es auch ganz schnell wieder kühl. Nein, also wie gesagt, der Hauptweg geht von den Pyrenäen durch Nordspanien nach Santiago de Compostela. Und wie gesagt, alter Pilgerweg und den gab es, oder damals wurde er größtenteils genutzt. Da hat man das versucht, ein bisschen zu popularisieren, damit die Leute den langwandern. Denn Spanien wäre auch ganz lange von den Mauren besetzt. Und das haben die spanischen Könige, die christlichen Könige natürlich ausgenutzt, um da Pilger ranzuholen, damit der Kampf gegen die Mauren dort ein bisschen unterstützt werden könnte.
Ich dachte Tourismus jetzt.
Tourismus dann erst später. Aber im Mittelalter war es in allererster
Linie...
Die
Wiesen ins Land tragen.
Ja, natürlich. Es hat natürlich auch die Region unglaublich bereichert, weil sonst gibt es da wirklich nicht viel. Es ist ein sehr karges Land. Naja, und seit einigen Jahren sind, glaube ich, die Pilger nicht mehr unbedingt unterwegs, um nur diesen Sündenablass zu bekommen, was im Mittelalter wohl eher vorrangig war, aber es ist immer noch eine große christliche Motivation da.
Und hattest du viele Sünden, die du erlassen bekommen wolltest?
Naja, das ist die Sache, ob man dran glaubt, ja. Also ich habe verschiedene Dinge gelesen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass wenn man den Jakobsweg an einem ganz normalen Jahr in Anführungsstrichen läuft, dann bekommt man ein Drittel der Sünden.
Ein Drittel,
ja. Habe ich gelesen, ich weiß nicht.
Das heißt, wenn du drei Leute umgebracht hast, dann ist so schlimm, als ob du nur zwei umgebracht hattest.
Ja,
danach.
Wahrscheinlich. Ich weiß.
Kannst du den nochmal gehen und hast dann...
Das ist die Frage.
Oder ist dann ein Drittel von dem Drittel? Dann hast du ja im Prinzip nur noch... Im Prinzip ein Drittel von zwei sind...
Ja, das ist dann schon auch nicht mehr so toll, ne? Das ist dann schon nur noch zwei Nuntel.
Dann hast du zwei Drittel...
Lassen wir das, Florian. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß auch, glaube ich, gar nicht genau. Also ich habe das nur gehört. Ich habe es, glaube ich, auch irgendwo im Reiseführer gelesen. Aber mal ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass Gott am Ende da sitzt und im Taschenrechner mal 0,333 eintippt.
Scheiße wäre auch, wenn der Gott gerade im Urlaub gewesen wäre und das gar nicht mitbekommen hat, dass du da lang gelatscht bist.
Da gibt es ja, Gott sei Dank, kriegst du ja auch am Ende eine Komposteller. Also das ist so eine Art, also so ein A4-Blatt, relativ schick aufgemacht. Und da steht drauf,
dass du den... Komposteller.
Die Komposteller, ja.
Da gibt es so Humus auf dem...
Nein, also du bekommst auch am Ende einen Beleg, wenn du mindestens 100 Kilometer gelaufen bist. Da könntest du ja zur Not bei Gott vortragen. Und ganz kurz, wer ganz viele Sünden hat und unbedingt daran glaubt und tief religiös ist, der sollte
sich gleich umbringen.
Nein, der sollte nicht sich gleich umbringen. Der sollte einfach den Weg in einem heiligen Jahr laufen. Das ist immer, wenn der Jakobstag, das ist glaube ich der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Mhm. Oder wenn die Jahreszahl auf 00 endet. Mhm. Lagelt mich bitte nicht drauf fest, falls es nicht stimmt. Schaut einfach nochmal nach. Ich weiß nur, 2004 war eins und das nächste ist, glaube ich, 2009. Da werden alle Sünden
anders. Ich glaube, wer so gläubig ist, der weiß das eh.
Ich glaube auch, ja.
Ja, also nochmal ganz kurz die Eckdaten. Also das geht in den Pyrenäen los. Wo so in der Mitte oder mehr links oder mehr rechts?
Ja, da gibt es, also es gibt zwei Wege, den aragonesischen Weg und den navarischen. Oh mein Gott, dadurch, dass ich die nicht gegangen bin, diese beiden Innen, kann ich es ja nicht sagen. Die treffen sich aber, für alle, die ein bisschen Geografie-Ahnung haben, in Ponte de la Reina. Mhm. Bei dem einen braucht man...
Das ist so am Fuß der Pyrenäen quasi?
Ja, das ist schon so am Fuß der Pyrenäen.
So mittig.
Ja.
Und dann geht das da so oben lang?
Und dann geht es mal ein bisschen südlicher, mal ein bisschen nördlicher, so schlängelinienmäßig, aber doch relativ straightforward nach Santiago durch.
Und Santiago ist fast an der Küste.
Santiago bis an die Küste sind es, glaube ich, zu Fuß 96 Kilometer.
Okay. Also Küste heißt dann am Atlantik, und zwar an der Westküste von Spanien.
Genau.
Aha. Ja, und dann schaue ich mir mal, was ich mir hier für Fragen vorbereitet habe. Was war der schönste Moment?
Ja, es gibt eigentlich mehrere, ganz viele kleine, schöne Momente, aber um vielleicht zwei herauszugreifen. Erst einmal, ich bin ja in Bodegaus losgelaufen. Das ist so ein bisschen mehr als die Hälfte bin ich gelaufen. Ich bin also 500 von, glaube ich, 850 oder was. Und in Bodegaus bin ich nachts ganz, ganz spät angekommen. Ich bin erst in Bilbao gelandet und, glaube ich, erst um 18 Uhr. Und bis ich in Bodegaus war, das liegt nur mal 2 oder 3 Stunden mit dem Bus entfernt. Ich kam also kurz vor 10 Uhr abends erst in Bodegaus an, habe gerade noch so ein Bett bekommen und um 10 schloss die Herberge. Also es war ganz viel Panik und dunkel und ich habe es nicht gefunden. Und der Herbergspapa war ganz doll lieb und hat mir dann noch zu essen gegeben, mir das letzte Bett freigeräumt und so. Und da habe ich mich sehr geborgen gefühlt und habe mich sehr gut aufgenommen.
Das war gleich der erste Abend, war der schönste.
Es war einer, wo ich auf jeden Fall gemerkt habe, hey, ich brauche keine Angst zu haben, ich schaffe das.
Alles wird gut.
Genau, alles wird gut. Und dann muss ich noch sagen...
Ich muss dazu sagen, Steffi mag das nicht, wenn ich alles wird gut sage.
Es ist echt furchtbar.
Darum sage ich das jetzt umso öfter.
Wir hatten eigentlich die Regelung, dass er das nur noch einmal am Tag sagt. Aber mal schauen. Gut, auf jeden Fall hat... ein wunderschöner Moment war noch, eigentlich auch ganz unspektakulär, bin ich, für die, die sich wieder ein bisschen auskennen, zwischen Puerto Marín und Palas de Rey unterwegs gewesen. Das war eine Tagestour. Und da war einfach mal eine Situation, wo ich ganz viele Kilometer ganz alleine gelaufen bin. Und es war kein besonders gutes Wetter, die Landschaft war schön wie immer, aber ich hatte eigentlich einfach ein super gutes Gefühl. Ich habe dabei gesungen, als kleinen Insider-Tipp.
Also es hat auch keiner gehört?
Nein, es hat auch keiner
gehört. Also war es gut so?
Ja, wahrscheinlich schon. Also als Tipp, wenn ihr den Jakobsweg singt, solltet ihr auf jeden Fall das Lied Bruder Jakob singen können.
Frère Jacques,
genau.
Frère
Jacques, mittlerweile das Lied.
Sprich mal weiter, ich singe hier im Hintergrund.
Ich kann mittlerweile dieses Lied auf... glaube ich, 5 Sprachen, lass mich mal kurz durchzählen. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch. Genau, es sind 5 Sprachen. Und dieses Lied, wer würde es sonst anders vermuten, ist ein Lied, was sich eigentlich über den Jakobspilger lustig macht, der um 12 noch in der...
Genau,
der
verpennt
der
hat,
noch,
ne?
Der noch im Bett liegt und noch nicht losgelaufen ist. Hm. Und deswegen, weil die Pilger aus ganz Europa kommen, gibt es auch in so vielen Sprachen.
Ja, ich frage mich, ob es das auf Japanisch gibt. Müsste man mal den Kilian fragen.
Ja.
Anschließend, schlimmster Moment...
Also es gab einige Momente, die nicht so toll waren. Einer davon war zum Beispiel Tria Castella. Das war, glaube ich, der erste Ort, wo ich übernachtet habe, der dann in der letzten Provinz in Galicien schon liegt. Und Galicien sind sehr, sehr viele Touristen, die hinlaufen, weil man nämlich auf den letzten 150 Kilometern in Galicien in den Herbergen... Ja,
die ganzen Deppen, ne? Die Abstauber.
Ja, die Abstauber sozusagen, ja, die nur noch die Compostela haben wollen. Nein, aber das Problem ist einfach, dass auch für die Leute, die sehr, sehr budgetmäßig reisen, Nicht, dass ich das nicht auch tun würde, aber ich bin schon bereit, ein bisschen was zu zahlen. Und auf den letzten 150 Kilometern in Galizien zahlt man nur noch Spenden für die Unterkünfte und gar nichts. Und deswegen sind da sehr viele Leute unterwegs. Es wird mit einem Schlag, auf einmal ist man in Galizien, es wird sehr schön, aber auch sehr unpersönlich. Und da war halt die Sache, dass wir 2 Minuten zu spät gekommen sind. Es gab kein Bett mehr in der Herberge und die Maite, eine sehr gute Freundin von mir, die ich dort kennengelernt habe. Und ich musste
Spanierin?
Auch Spanierin, genau. Mussten auf dem Boden schlafen und wir hatten
Steffi kann Spanisch.
Und wir mussten leider uns Matten besorgen, weil wir keine Trampermatten dabei hatten. Und es gab wirklich Leute, die uns ganz böse ins Gesicht gelogen haben und gesagt haben, wir haben keine Matte, schlaft auf dem Boden, wir können euch auch nicht helfen. Und nächsten Tag hatten sie dann halt eine Matte hinten am Rucksack dran zu hängen.
Natürlich assi.
Das war richtig ein blöder Moment. Und ich muss sagen, wenn es auch ein schlechter Moment war, in Santiago, als ich angekommen bin. Weil Santiago ist voller Touristen, ganz viele Leute, die überhaupt nichts mit dem Weg zu tun haben. Und man erwartet immer, boah, ich laufe nach Santiago und alles ist spirituell und die Erleuchtung und was weiß ich noch alles. Und dann kommt man nach Santiago voller Touristen,
lauter Kameras im Bauch hängen und so weiter. Ne?
Ja, genau. Und auf einmal fühlte ich mich
zurück in der
Welt. Ja, genau, zurück in der Welt, zurück als Tourist, zurück als Fremder in einem Land.
Das sagt ja schon ein bisschen was aus über die Menschen aus, ne, die da so langlaufen. Was sind denn das so für Typen?
Also sehr unterschiedlich. Erstmal die meisten Leute, die langlaufen, sind...
Wunderhübsche Mädchen?
Ja, natürlich. Ja. Nein, die meisten
auch mal lang.
Von der Nationalität her sind Spanier. Ja. Ist ja auch klar, es sind eher im eigenen Land. Und auch sehr viele Spanier haben auch mal den Wunsch, dieses wirklich Kulturerbe ihres eigenen Landes auch mal kennenzulernen, was ich sehr lobenswert finde. Mhm. Deswegen als Tipp, wer den mal laufen möchte, sollte mindestens 3 Worte Spanisch reden. Sonst, man kann ihn natürlich laufen.
Me llamo Florian, reicht das?
Ja.
Das sind 3 Worte.
Ja, ja, na gut, Florian, ob das zählt das Spanisch?
Du könntest Hola, me llamo Florian.
Sehr gut. Ja, also wenn ihr schon so viel sagen könnt, dann ist das schon mal prima. Nein, ganz ehrlich, man nimmt viel, viel mehr mit, wenn man sich mit den Leuten unterhalten kann. Und es laufen natürlich auch sehr, sehr viele Franzosen. Und ich glaube, als zweite oder mittlerweile als erste Ausländergruppe von der Menge her sind die Deutschen sehr aktiv. Also mit diesen 3 Nationalitäten und natürlich Italienern wird man sehr viel zu tun haben. Mhm. Und ich war überrascht. Ich dachte immer, es wären viel mehr junge Leute, so mein Alter. Aber ganz ehrlich zu sein, es laufen eigentlich eher so...
30 plus.
Ja, oder auch 40 plus. Also ich habe sehr, sehr viele ältere Leute kennengelernt, sehr, sehr viele Leute, die auch locker meine Eltern sein können und auch Menschen, die im Rentenalter sind, also wirklich so älter.
Das heißt, das eine Pärchen war da, da hat er so ein...
Ja, ich habe zum Beispiel ein holländisches Pärchen kennengelernt, muss ich ganz kurz erzählen, die war mich wirklich beeindruckt. Er ist 66 und sie ist 62, sie ist jetzt gerade in Rente gegangen, er ist schon eine Weile Rentner und die sind wirklich von Holland losgelaufen. Das muss man sich mal vorstellen.
Mit 66?
Alter, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, aber ganz genau. Ja. Und die hatten so ein kleines Wägelchen, weil sie die Rucksäcke nicht mehr tragen konnten. Und dann haben sie alles in den Wägelchen gepackt und haben es mal vor sich hergeschoben.
Cool.
Und die sind wirklich von Holland losgelaufen und die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, kurz hinter Burgos, waren die schon 3 Monate unterwegs.
Das ist natürlich der Hammer. Ja, speaking of which, wie war denn so dein Tagesablauf? Also du hast keinen Bollerwagen.
Ne? Nein, ich hatte einen Rucksack, der sich auch Gott sei Dank sehr gut tragen ließ. Also Tagesablauf hängt immer ein bisschen davon ab, wo man läuft.
Weil du bist es ja so ziemlich im Hochsommer gelaufen, ne?
Ja, es klang Ende schon langsam August. Ab. Also dieses Jahr war ja der Juli sehr, sehr heiß. Mhm. Also wer im Juli gelaufen ist, Gott sei Dank habe ich das nicht getan. Nein, also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Ebene ist, zum Beispiel zwischen Burgos und Leon, die Meseta, das ist das erste Stück, was ich gelaufen bin, das ist sehr, sehr heiß, sehr karg, kaum irgendwie Schatten, kaum Berge, kaum Wind. Da muss man wirklich zusehen, dass man entweder zur Mittagszeit schon da ist am Punkt oder über die Siesta, über Pause machen und dann abends nochmal weiterlaufen. Das ist gar kein Problem.
Abends, sprich ab um 3, 4.
Ja, genau, also nachmittags, nach der Siesta, wenn die Sonne wenn es ein bisschen gemächlicher wird. Und das ist auch, weiter man von Santiago weg ist, ist es auch kein Problem, weil dann auch Herbergen noch genügend da sind. Das heißt, man muss nicht unbedingt vor 7 loslaufen. Also so um 6:30
aufstehen. Also dann stehst du da morgens 6:30
auf? Ja, ich bin nur 6:30 meistens aufgestanden.
Verarztest die Zeit. Blasen?
Je nachdem, wie viel man noch hat, genau. Vielleicht ein bisschen frühstücken, es hing davon ab, wie gut die Herberge war. Manchmal
was hast du dann so gegessen?
Also das spanische Frühstück ist ziemlich karg. Meistens gibt es so ein paar Kekschen.
Eine Pflaume.
Ja, wenn wir Obst hatten, waren wir schon sehr glücklich.
Oh.
Vielleicht einen Tee oder einfach nur Wasser. Wasser muss man sowieso ganz viel trinken. Und dann losgelaufen und meistens haben wir es so gemacht, dass wir so nach 5 oder 10 Kilometern, je nachdem, wann der nächste größere Ort kam oder wo es überhaupt was gab, und haben uns dort eine Bar gesucht und haben dort noch was getrunken.
Aber man kann sich ja eh nicht so den Wanst vollhauen, ne, wenn man da rumlatschen
muss
den ganzen
Tag. Man muss schon zum Beispiel Bocadillos essen, das sind so belegte Weißbrote.
Stulle.
Ja, aber lecker. Ne? Man muss wirklich dazu sorgen, dass man
leckere
Kalorien zu sich nimmt. Ja,
das ist
ist ganz unglaublich. Ja, genau, dann hast du Siesta gemacht und je nachdem, ob du schon da warst oder nicht, musstest du noch ein bisschen weiterlaufen. Und gerade so in den letzten 150 Kilometern, wo ich schon sagte, dass das sehr befüllt ist, muss man wirklich zusehen, sehr früh loszugehen. Also um 7 Uhr.
Dann wirklich auch vor den Langschläfern anzukommen und einen Platz zu kriegen.
Und je weiter man zeitlich vom Hochsommer entfernt ist, desto gelassener kann man das natürlich sehen.
Das ist natürlich interessant. Und weil es ist ja eigentlich völlig normalerweise, wenn man im Urlaub ist, sagt man ja, man steht so ja um 8, 9 auf, ne, und fährt dann so und macht dann bis um 6. Aber das ist ja ganz anders. Das ist ja quasi der ganze Tag, den man normalerweise im Urlaub verbringt, so nach vorne verschoben auf den Vormittag.
Naja, ich meine, wenn du dann in der Herberge bist, da ist ja nicht der Tag vorbei, ne?
Nee, dann guckst du den Ort an und so, ne?
Genau, es kommt drauf an. Es gibt Herbergen, die sind echt am Arsch der Welt. Da ist gar nichts. Aber ich meine, du bist immer andere Pilger da und gerade wenn man alleine reist, hat man natürlich auch Zeit, sich miteinander zu unterhalten, dass man nicht so durch eine eigene Gruppe abgelenkt, mit dem man dann nur zusammenhängt. Das heißt, man verortet seine Blasen, isst was, schläft vielleicht 1-2 Stunden. Ja, und dann guckt man sich den Ort an oder sitzt in der Herberge, kocht zusammen, schreibt Tagebuch, liest viel oder läuft noch ein bisschen herum und dann so gegen 10 geht man ins Bett.
Abends.
Abends, genau. Nach noch natürlich einem guten Abendbrot, meistens mit einem Rotwein. Also Rotwein für die Trinker unter euch, ne? Rotwein ist dort gut und ziemlich günstig.
Das ist cool. Da muss ich auch mal hin. Habe ich ja auch schon beschlossen. Jana, mit welcher Motivation bist du denn insgesamt an die Sache rangegangen? Du hast ja wahrscheinlich irgendwie davon gehört und hast dir dann überlegt, das mache ich. Und hast du da wahrscheinlich ein bisschen belesen. Und dann... Ja, mit welchen Erwartungen, also Motivationen und Erwartungen bist du da so reingegangen?
Also belesen, ich muss ehrlich zugeben, ich bin dort ganz reingegangen, ohne wirklich viel zu wissen. Ich habe davon sehr, sehr kurzfristig gehört. Ich glaube, im Mai habe ich davon gehört. 2 Wochen später habe ich einen Flug gebucht, ohne groß zu wissen, was es ist. Aber ich habe einfach jemanden kennengelernt gehabt, durch Zufall, den auch gelaufen ist. Und ich wusste einfach aus seiner Erzählung, das ist das, was ich diesen Sommer machen möchte. Weil ich wollte auf jeden Fall alleine wegfahren. Erstmal, es gab vielleicht Leute, die mit mir weggefahren wären, aber mit denen wollte ich nicht weg. Und von daher war ich sehr glücklich, dass es offensichtlich eine Sache ist, die man alleine machen kann. Viele Leute kennenlernen. Ich habe natürlich auch mich super gefreut, dass es in Spanien liegt. Endlich mal mein Spanisch wieder aufzufrischen.
Spanisch wieder aufpolieren, ja.
Genau.
Steffi, muss man dazu sagen, war ja mal ein Jahr in Argentinien gewesen. Genau. Aber das steht ja auf einem anderen Land.
Das können wir vielleicht ein anderes Mal bereden. Auf jeden Fall habe ich, das war natürlich auch ein nettes Edit, dass es auch noch in Spanien.
Spanisch war, ja.
Und eine Sache ist noch, dass die Landschaft mich auch gereizt hat. Und natürlich auch der körperliche Aspekt dabei. Ich meine, ich kann nicht die ganze...
Wer kann schon behaupten, ich bin 500 Kilometer zu Fuß in 3 Wochen?
In 20 Tagen, ja. Ich meine, ich wäre doch einfach bekloppt, da 3 Wochen am Strand rumzulegen, ganz ehrlich. Und von daher war das eine gute Motivation.
Ja, ich glaube, das können die wenigsten.
Und ich habe mir auch einfach gehofft, mich selbst ein bisschen kennenzulernen.
Und? Hast es?
Habe ich, ja. Ich muss sagen, man darf nicht zu viel reinstecken, also man bekommt doch keine spirituelle Erleuchtung. Gott steht am Ende nicht vor einem, ganz ehrlich. Aber ich habe für mich selber gelernt, ganz viele Dinge über mich, dass ich einfach mehr auf meinen eigenen Rhythmus hören muss. Merkt man auch einfach beim Laufen. Es ist schön, mit anderen Pilgern zusammenzulaufen. Es ist sehr bereichernd, man kann sehr viel quatschen, man nimmt aber weniger wahr. Ganz einfach, man ist die ganze Zeit einmal zählen und sich austauschen.
Gespräch konzentriert, ne? Anstatt auf die Landschaft sozusagen.
Genau, und man hört doch, man läuft doch so einen Mischrhythmus. Der eine würde ein bisschen schneller, der andere würde ein bisschen langsamer laufen und das ist unbequem. Und ich bin dann auch, wie gesagt, zum Beispiel an diesem Tag, wo dieser eine schöne Moment war, sehr viel alleine gelaufen, gerade am Ende, wo ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, weil ich von Natur aus ein bisschen schneller laufe. Das heißt, ich war trotz schneller laufen am Ende weniger erschöpft. Und man nimmt viel mehr wahr, man ist ja nicht abgelenkt, man kann die ganze Zeit schauen und alles in sich aufsaugen. Das war sehr, sehr schön.
Das ist gut.
Das habe ich gelernt, dass ich das wirklich mal machen muss. Es ist wirklich eine Sache, die man lernen muss dort, auf sich selbst zu hören, auf den eigenen Rhythmus.
Ja, vielleicht abschließend, was würdest du dann noch für Tipps geben an Leute, die das selber, die jetzt Appetit bekommen haben und das eventuell denken, ja, könnte ich ja machen. Was für heiße, wichtige Tipps kannst du denn geben?
Also.
Oder Desillusionierungen oder so.
Ach, Desillusionierungen, das ist immer was, mit welcher Erwartung man rangeht. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Für Leute, die im Zweifel sind, ob sie mit einer Gruppe oder alleine gehen, mein Tipp, macht's alleine, aber vielleicht... Weiß nicht,
braucht man natürlich auch viel Mut zu. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ne?
Man wächst aber auch unglaublich daran. Ich hatte am Anfang auch unglaublich Angst, aber ich muss sagen, im Nachhinein bin ich sehr glücklich, dass ich das allein gemacht habe. Und ich weiß jetzt, hey, ich kann auch mit Leuten zusammen sein, ich kann mit ganz vielen Leuten zusammen laufen, bin ich auch sehr viel. Aber man lernt viel mehr Leute kennen und man lernt viel mehr über sich. Und vor allen Dingen merkt man auch, ich kann es auch alleine. Und das gibt sehr, sehr viel Mut.
Und Selbstvertrauen.
Genau. Und jetzt zur Vorbereitung. Also erst einmal, ganz klar, eingelaufene Schuhe und egal wann ihr lauft, auch hohe Schuhe, weil ihr schwitzt eher in den Füßen und dann bitte auch was über den Knöchel geht, weil ich hatte eine Sehenscheidentzündung und die hätte ich nicht bekommen, wenn ich Schuhe gehabt hätte, die über den Knöchel gehen. Dann 10 Kilo hört man immer. Ich finde aber, 10 Kilo sind zu viel. Als grobe Richtlinie, es sollten nicht viel mehr als 10% des Körpergewichts sein. Ja, ja.
Also bei dir wären das dann so 20 Kilo, ne?
So in etwa, ne? Glaubt Ihnen das nicht. Gut, von der Strecke her, es gibt ganz viele Leute, die ganz viel laufen am Anfang und dann bekommen sie zu viel Blasen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht zwischen, wenn man locker angehen will, 20 Kilometer pro Tag, bisschen mehr, so 25 pro Tag, es geht auch noch. Und was ihr unbedingt mitnehmen müsst, Pflaster, und zwar Blasenpflaster. Das Zeug ist Gold wert, gebt das Geld dafür aus. Und wenn ihr mal keine habt unter den Pilgern, ist das ein ganz guter Zusammenhalt, wenn da einer sitzt mit Blasen, da findet sich immer noch
so handeln, Pflaster. Ne? So, ich gebe dir 3 Pflaster für eine
Flasche Wein. Nein, ich habe Pflaster geschenkt bekommen, also so ist das nicht. Ja?
Hast du welche aus aller Welt geschenkt bekommen?
Und zum Abschied noch eine schöne Sache, wenn ihr den Weg gehen wollt, dann nehmt mal in einer ruhigen Minute, kurz bevor ihr abfahrt, einen Stein aus eurer Heimat mit, sollte nicht zu groß sein, weil ihr müsst ihn ja mitschleppen. Und diesen Stein, den kann man dann am Cruz de Ferro, das ist bei
Pontferrada. Eisenkreuz?
Das Eigenkreuz, genau.
Eisenkreuz.
Ja. Ich denke mal nicht dran, dass Leute vielleicht keine Spanisch sprechen.
Okay, dafür bin ich ja hier.
Jedenfalls, das Eisenkreuz ist auf einem relativ hohen Punkt. Ich glaube, um die 130 Kilometer oder 140 Kilometer vor San Diego. Und dort legt man einen Stein ab, jeder Pilger, egal woher er kommt, möglichst aus seinem eigenen Land oder aus seinem Herkunftsort. Und dort mit diesem Stein legt man ein Problem oder eine Sorge. Das ist eine sehr schöne Geste, eine sehr schöne Tradition.
Man lässt quasi irgendwas hinter sich.
Man lässt was hinter sich. Und ich muss sagen, das ist auch eine Stelle, die mich sehr beeindruckt hat, sehr berührt hat.
Ich denke, es ist auch ein sehr mystischer Ort. Ne? Ich meine, da müssen jetzt unheimlich viele, wenn da 50.000, 60.000 Pilger pro Jahr da lang rauschen.
Ja, ja.
Und da also jeder Dritte wenigstens einen Stein hinlegt, dann muss er schon...
Es kommt auch drauf an, wie viele
Leute da sind. Oder gibt es da irgendwie so einen Steinesser, der die dann immer wegnimmt an der Nase lang?
Ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, der Steinhaufen ist größer, aber es ist klar, alle bringen ja einen möglichst kleinen Stein mit. Also das würde ich...
Du hast also einen
Winkelstein. Nein, natürlich nicht. Hatte der für einen Durchmesser? Vielleicht so 2 Zentimeter.
Na gut.
Die symbolische Bedeutung ist alles.
Ja, sehr schön. Ich denke, das war eine sehr interessante Erzählung. Mal wieder ein bisschen Content für meinen Podcast. Ne? Der sollte ja auch nicht auf der Strecke bleiben. Jetzt zum Abschluss wollte ich dann noch ein paar Leuten, also natürlich erstmal Steffi, danken, ganz herzlich danken. Danke, Steffi.
Bitte, bitte.
Und Steffi war auch ganz excited, dass sie jetzt auch mal in einem Podcast zu hören ist. Ich habe sie jetzt neuerdings auf die Trip gebracht und jetzt hat sie Blut geleckt. Ne?
Ja, ich höre jetzt immer auch sehr, sehr gerne Podcast. Wenn ich zur Uni fahre mit dem Fahrrad, dann höre ich immer
einen Podcast. Ist ja auch praktisch. Podcast, ne? Ja. Podcast ist was Schönes. Naja, in diesem Sinne wollte ich dann auch noch der Chrissy danken vom Elfenstaub, beziehungsweise sie hat jetzt einen neuen Podcast, habe ich gerade erst entdeckt. Chrissy, Mensch, hätte es ja mal sagen können. Viel Erfolg damit auf jeden Fall und danke für deine Grüße. Letzte Episode war ja mein einjähriges Geburtstag von Potpourri gewesen und da hat, ja, tonnenweise E-Mail bekommen, sprich eine. Das war die Christina. Also vielen Dank, Chrissy. Ansonsten habe ich von der Maike Riebau Post bekommen, die ist Redakteurin bei der Karriere, das ist so ein kostenloser Einleger in das Handelsblatt. Und da wurde Potpourri erwähnt. Da war ich schon total stolz. In der Online-Ausgabe und wohl auch im Druck, aber die gedruckte Ausgabe habe ich noch nicht bekommen. Aber online habe ich es gesehen. Also vielen Dank, Maike, falls du immer noch zuhörst oder auch nicht. Ist ja auch egal. Und Steffi, ich spule jetzt hier nicht am Tisch rum, das hört man alles im Mikro. Ja, das war's auch schon wieder. Ach nein, ich muss ja noch meinen Aussie-Slang auflösen. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, Steffi weiß es, was habe ich letztes Mal gesagt?
Da muss ich jetzt trotzdem nur ablesen. Ich bin etwas aus von der Rolle. Come on, mate, get your A into G.
Come on, mate, get your A into G.
Ja, du kannst das natürlich viel besser als ich.
Und das ist kurz, A into G steht für your ass into gear. Also krieg deinen Arsch in Gang quasi. Das heißt so, ne, komm in ne Buschen. Ja, und da ich jetzt nicht mehr in Australien bin und mir auch inzwischen so ein bisschen die Aussie-Sayings ausgegangen sind, dachte ich, und jetzt gerade in Magdeburg bin, dachte ich, springe ich ein Magdeburger-Saying, was ich dann beim nächsten Mal auflösen werde. Und das ist, Achtung, es möfte! Ja, Steffi hält sich schon den Mund vor Lachen. Ich sag's nochmal. Es möfte! Ja, gut, ich muss jetzt selber lachen. In diesem Sinne, ich glaube, es ist ein sehr schönes melodisches Ende für Potpourri. Ich wünsche euch alles Gute, wo immer ihr seid. Liebe Grüße hier aus Magdeburg von eurem Florian.